Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethje. Knut Nippe sitzt mir heute nicht an einem Tisch gegenüber. Wir sind digital miteinander verbunden und das hat einen guten Grund, weil wir heute einen Gast bei uns haben, nämlich Professor Michael Herbst ist heute als Gast bei uns bei den Tischgesprächen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie sind nicht nur heute hier, sondern wir machen 4 Folgen gemeinsam mit Ihnen. Da freuen wir uns sehr drauf und die haben ein gemeinsames Vorzeichen. Ich würde das mal von mir aus so sagen, das Vorzeichen ist, dass wir den Christenmenschen viel zutrauen. Ja. Und das hat verschiedene Facetten. Und die Facette heute ist, dass es darum geht, Predigt hören. Das ist so unser großes Thema. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht kennen viele unserer Hörer, kennen Sie schon, Herr Herbst, aber vielleicht auch nicht alle. Vielleicht können Sie so ein paar Sätze zu sich selber sagen. Ich kenne Sie noch von vor ungefähr 20 Jahren, als ich in Greifswald Theologie studiert habe. Wer sind Sie?
Mein theologischer Lehrer Manfred Seitz pflegte zu sagen, er sei Deutscher von Geburt und Franke aus Gottes Gnaden. Und so könnte ich jetzt sagen, ich habe einen deutschen Pass, aber ich bin natürlich Westfaler aus Gottes Gnaden.
Okay.
Also ich komme aus Bielefeld, war westfälischer Pfarrer in Münster in Westfalen und an der Kinderklinik Bethel und dann 25 Jahre lang Professor für praktische Theologie in Ostdeutschland an der Universität in Greifswald, wo wir schwerpunktmäßig zu Fragen von Gemeindeentwicklung, Evangelisation und Mission geforscht und gelehrt haben und viel Spaß mit unseren Studierenden hatten. Das war das Beste an dem Job. Und seit ein paar Jahren leben meine Frau und ich hier in Bamberg im Ruhestand und tummeln uns in der Bayerischen Kirche und weiter in den Themen, die mich mein ganzes Leben lang schon beschäftigen. Es sei denn, wir gucken gerade dem BVB beim Kicken zu.
Nicht mehr Arminia Bielefeld?
Bielefeld ist immer die zweite Liebe, das läuft sozusagen mit. Ich bin an dieser Stelle wirklich multireligiös, weil ich Werder Bremen sehr mag. Das Herz als Westfale schlägt schwarz-gelb und leidet schwarz-gelb und so, genau.
Ja, ich freue mich, dass Sie da sind und dass wir heute ein spannendes Thema am Wickel haben. Predigt hören. Wenn ich mich mit anderen Pastoren, Theologen über Predigen unterhalte, dann oft aus der Perspektive, wie halte ich eine Predigt? Und wir haben uns überlegt, dass wir heute einmal den Spieß umdrehen, die Perspektive wechseln und die Frage mehr ist, wie höre ich eigentlich eine Predigt? Weil ich hoffe ja zumindest, dass mehr Menschen Predigten hören als Predigten halten. Zumindest mathematisch müsste das so gehen. Und ich würde gerne mal von Ihnen und auch von dir, Knut, am Anfang, das ist ja gar nicht so leicht, Predigten zu hören, wenn man selber Profi ist, weil man ja immer so als Handwerker unterwegs ist und gleich im Bewerten und das kann ich klauen und das ist nicht gelungen. Und könnt ihr Predigten selber hören?
Ja, also ich freue mich, dass ich in einer Gemeinde bin, wo auch Ehrenamtliche predigen. Und wo ich auch mich immer freue, da was mitzunehmen. Auch wenn ich manche Sachen anders machen würde und auch, ja, manchmal denke, ah, da könnte man jetzt noch so. Und dennoch ist immer etwas dabei, wovon ich satt werde. Und das ist einfach total toll. Ich war vorher in einer Gemeinde mit noch anderen hauptamtlichen Pastoren. Also ich finde es schön, dass ich nie jeden Sonntag predigen musste. Aber jetzt nochmal bei Ehrenamtlichen zu merken, dass die das auch nochmal anders machen. Also ich werde gerne satt. Die Predigten, über die ich mich in meinem Leben am meisten aufgeregt habe, waren von Hauptamtlichen, muss ich auch sagen. Okay.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Herbst?
Ja, tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ich muss mir schon manchmal auf die Finger hauen. Und sozusagen den Profimodus abstellen. Es hängt auch damit zusammen, dass einer meiner Hauptjobs in Greifswald war, studentische Predigten zu hören und dann auch zu helfen, dass daran so ein bisschen gefeilt und gearbeitet werden konnte. Und aus dem Modus ist nicht ganz leicht rauszukommen. Aber bei uns in der Gemeinde muss ich sagen, wir haben eben auch eine ganze Reihe Predikantinnen und Predikanten, Ehrenamtliche. Und auch unsere Pfarrerin höre ich ausgesprochen gerne, weil ich immer wieder überrascht werde von dem, was sie entdeckt haben an dem Text. Und das finde ich sehr schön. Und daneben höre ich sehr gerne Online-Predigten und gehöre zu der wachsenden Community von Leuten, die gerne Tim Keller hören.
Obwohl er verstorben ist, finde ich, gibt es da immer was zu holen, ne?
Genau.
Ich hatte letzten Sonntag über 2. Chronik 5 zu predigen und musste mit Erschrecken feststellen, dass ich mir dabei nichts von Tim Keller abgucken kann.
Also das mit den Online-Predigten finde ich ist auch echt krass. Also wir haben ja so ein Reichtum, dass wir den Zugang haben zu echt der Fülle der besten Predigten so. Also gut, nicht alle sind online und so, aber trotzdem. Und gleichzeitig steigt natürlich damit auch sozusagen der Anspruch und die Vergleichbarkeit und das, ja, das habe ich aber da schon mal besser gehört. Also das ist auch ambivalent, aber grundsätzlich kann man ja erstmal dankbar sein für die Möglichkeiten, die es da gibt.
Predigten ist ja, das ist kein Selbstgänger. Also auch, dass Predigt wichtig ist. Also uns verbindet ja die Überzeugung, Predigt, das gehört zum guten Gottesdienst dazu. Das brauchen Christen. Aber ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren wurde mal online unter dem Hashtag Abkanzeln darüber diskutiert, ob eigentlich nicht ein Gottesdienst vielleicht auch gewinnbringender ist, wenn da nicht so ein 15-minütiger oder 20-minütiger Monolog vorgetragen wird. Ich erinnere mich irgendwie an so eine Jugendstudie vor ein paar Jahren, wo deutlich wurde, wichtig ist nicht mehr so viel Predigten, Bibel lesen, sondern mehr Lobpreis. Von daher ist ja die Frage erstmal, braucht es das überhaupt?
Ich kenne die Kritik leidvoll. Es gab auch mal in der Zeit einen Artikel einer Theologin, die gefordert hat, lass das doch mal endlich. Das ist aus der Zeit gefallen. Und ich weiß noch, dass ich im homiletischen Seminar, also im Predigtseminar in Greifswald, an einer Stelle dachte, jetzt werde ich alt. Weil mit starker Überzeugung eine sehr sympathische Studentin mir eröffnete, das mit dem Predigen können wir lassen. Ich setze mich in die Kneipe mit ein paar guten Freunden, wir reden über den Glauben, es ist genauso gut, ich brauche das nicht. Und das sagte sie im Predigtseminar, das fand ich schon ein bisschen skurril und merkte, es braucht heute nochmal neuen Aufwand zu begründen, warum Predigten wichtig sind. Aber ich sag's mal wirklich ganz persönlich, ich brauche es, dass mir jemand von außen etwas zuspricht, was in mir selbst in Zweifel geraten kann. Mhm. Weil meine Seele, die geht manchmal wirklich hin und her und ist ganz leicht zu irritieren. Und dann brauche ich es, dass mir jemand sagt, doch, Christus lebt, er ist auferstanden, er ist für deine Sünde gestorben. Und wie ich in diesem Jahr mit der Jahreslosung mir immer wieder angesichts der Weltzustände zurufen lasse, er macht alles neu. Das habe ich nicht in mir, das muss mir jemand sagen. Der Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus im anderen ist gewisser als der Christus im eigenen Herzen. Und das ist genau der Punkt, an dem Predigt entscheidend wird.
Ich würde dem Einwurf, wir brauchen keinen Monolog, zustimmen. Wer die Predigt so versteht, ist schon auf der falschen Schiene. Sondern ich versuche, dass die Predigt Teil eines Dialoges ist. Ich versuche aufzunehmen, auch was in der Gemeinde ist, und versuche so zur Gemeinde zu sprechen, dass sie in einen Dialog mit Gott mit hineingenommen wird oder ich sie ihr zeige, dass sie da schon ist. Also ich verstehe das nicht als Monolog, auch wenn es eine Zeit ist, wo ich oder andere alleine reden. Aber ich glaube, wenn man schon sagt, wir brauchen diesen Monolog, also da ist ein Kern Wahrheit drin, aber da muss man einfach nur auf die richtige Schiene wiederkommen.
Ja, das sehe ich auch so. Ein katholischer Kollege hat mal gesagt, die Predigt ist nicht das Ende eines Gesprächs, sondern der Anfang eines Gesprächs. Und wenn es gut geht, hat man das ja auch in der Gemeinde. Wir haben immer Kirchenkaffee, jeden Sonnenfeiertag, sogar Pfingstmontag und Neujahr.
Sehr gut.
Und das, was mich da wirklich begeistert, ist, wir reden natürlich auch über das letzte Fußballspiel und das Wetter, aber es gibt immer Gespräche auch über die Predigt. Und damit ist eben dieses Monologische auch tatsächlich aufgebrochen. Das finde ich, ist tatsächlich wichtig.
Ist aber vielleicht auch gar nicht so einfach, als Gemeinde so eine Offenheit zu haben, über sowas reden zu können. Weil man ist ja sofort persönlich. Und beim Kirchencafé ist es immer leichter, über das letzte Fußballspiel und das Wetter zu reden. Aber was die Predigt mit mir gemacht hat, das setzt ja auch so ein Vertrauen voraus, dass man als Gemeinde darüber reden kann. Weiß gar nicht, wie man das fördern kann oder machen kann. Ne?
Ja, das hat mit einem anderen Thema zu tun, das wir in einer anderen Folge noch besprechen werden, wie sich Gemeinde auch als ein Beziehungsnetzwerk entwickelt und was man dafür tun kann, das zu fördern. Mhm. Das hängt auch an Vorbildern. Wenn sich mal jemand traut, von denen, die sonst vorne stehen, persönlich zu werden, dann merken auch andere, man darf das hier. Und man wird dann nicht irgendwie niedergemacht und es wird nicht getratscht, sondern es bleibt in einer guten Weise auch dann diskret. Und das ist, glaube ich, tatsächlich den Leuten in unserer Gemeinde, wir sind da ja auch erst zugekommen, sehr gut gelungen.
Letztens haben wir bei uns in der Gemeinde auch gemerkt, so ähnlich, was Sie eben sagten, Herr Herbst, Ich brauche das, dass mir das jemand sagt, dass wir ganz viele Dinge schon wissen. Und trotzdem brauchen wir es, dass uns das Bekannte noch mal neu gesagt wird. Und darin ist ja, merke ich dann auch, dass Predigt mehr ist als noch mal Wissensvermittlung. Ich lerne noch mal was Neues. Sondern es gibt Dinge, die weiß ich, die dauern 30 Minuten, um sie zu lernen, aber ein Leben lang, bis das Herz auch versteht, was das meint. Und das ist auch meine Grunderfahrung, warum ich auch Predigten selber brauche, dass das, was ich weiß, mein Herz dazu neigt, es eigentlich nicht zu glauben. Und deswegen brauche ich die anderen, die mir das sagen. Ich finde, eine spannende Frage ist, woran erkennt man eigentlich eine gute Predigt? Also viele hören uns jetzt vielleicht zu und sagen, okay, was macht eine gute Predigt aus? Man hat da vielleicht so ein Bauchgefühl, aber gibt es irgendwas, woran man das halbwegs objektiv erkennen kann, was eine Predigt gut macht? Wo lohnt es sich online tatsächlich mal die Predigt zu hören? Woran kann ich das festmachen? Woran merke ich das bei mir auch in der Gemeinde vor Ort, ob es eine gute Predigt ist?
Ja, ich fange mal beim Gegenteil an, weil es da eine ganz witzige, gewitzige Demütigung unseres Stolzes gibt. Der John Ortberg hat das mal erzählt und hat gesagt, was war die schlechteste Predigt, die je gehalten wurde? Antwort, das war Jonas Predigt in Ninive, weil der war lustlos und er hat das irgendwie pflichtgemäß abgearbeitet. Und was passiert? Die Stadt kehrt um, die Menschen tun Buße und es geschieht Rettung. Das macht eins deutlich, eine gute Predigt ist noch nicht eine vollmächtige Predigt. Also wenn wir jetzt über Qualität sprechen, dann sprechen wir über menschliches Handwerk und das müssen wir auch. Timothy Keller unterscheidet eine gute von einer großartigen Predigt, a good sermon from a great sermon. Und er meint damit genau diese Grenze, die wir nicht überschreiten können, ob etwas handwerklich Gutes bei den Menschen zündet und Trost und Unruhe in einem guten Sinne und Motivation auslöst, ist Gabe des Heiligen Geistes. Aber davor bedeutet das nicht, dass wir uns drücken dürfen und schlechtes Handwerk abliefern dürfen. Und da gibt es einfach ein paar ganz schlichte Dinge. Mir ist immer wichtig, der Prediger oder die Predigerin zeigt mir etwas am biblischen Text, was es da zu entdecken gibt. Das wäre der Bezug auf eine biblische Geschichte, eine biblische Erzählung oder auch einen biblischen Lehrtext. Und er tut das zweitens in einer verständlichen Sprache. Und was mir in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, die Predigt hat einen gesunden Spannungsbogen. Das heißt, ich kriege am Anfang einen Grund, warum ich jetzt zuhören sollte. Und ich bleib dabei, weil ich merke, ich muss weiterzuhören. Da ist was so wichtig ist, dass ich das nicht einfach abschalten darf in mir jetzt. Also ein Spannungsbogen. Und es braucht, das wäre sozusagen neben dem Wort und dem Sprachlichen, das Dritte, irgendwie das Empfinden, es hat was mit meinem Leben zu tun. Also ich bin ja der Überzeugung, dass nicht wir die Schrift auslegen, sondern dass die Schrift uns auslegt, wie Johann Georg Hamann das schon gesagt hat. Und das heißt, dass irgendwie mein Leben getroffen wird von dem, was Gott in seinem Wort sagen wollte. Und dass das in meine Zeit und in meine Umstände hineinspricht. Und das kann mal was sein, wo ich denke, oh, das ist eine gute Erkenntnis. Oder dass es mich im Gewissen trifft und ich merke, das ist eine Baustelle, da musst du ran. Oder dass ich rausgehe mit neuer Zuversicht und weiß, der Herr macht alles neu. Also wo das dann ist, weiß ich nicht, aber in irgendeiner Weise spricht es in mein Leben hinein. Und ich behaupte, dass Letzteres, bevor sozusagen der Heilige Geist die Dinge dynamisch werden lässt in meinem Herzen, noch zum Handwerk gehört. Also dass ich mir Mühe gebe als Prediger, diese Verbindung zu finden, wo der biblische Text gegenwärtiges Leben in meiner Gemeinde auslegt.
Na Knut, was macht eine gute Predigt aus?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Also ich versuche ja selber, das gelingt nicht immer, also für mich ist so ein, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wenn, die Frage ist, wer ist der Held? Wer ist der Held, der predigt? Und Jesus und Gott, der Held, der predigt, ist, dann ist es gut. Wenn ich so Anleitung kriege, wie ich der Held sein soll, oder jemand von sich erzählt, von seinen Helden, dann ist immer nicht so gut. Ich bin dankbar für Predigten, wo ich in liebevoller Weise vor Augen geführt bekomme, dass ich nicht der Held bin, was ich darauf denke, was Herr Herbst eben mit den Baustellen gesagt hat. Also ich erinnere mich an Predigten, wo ich denke, oh ja, so bin ich, das bin ich. selbst wenn das gar nicht so zugespitzt war, sondern der Prediger einfach irgendwas erzählt hat und ich mich darin wiedergefunden habe. Und dann die Freude daran, dass jemand anders der Held ist und Rettung bringen kann. Also, dass ich mich an Gott und an ihm und über ihn freuen kann. Das sind Predigten, die ich gut finde und für die ich dankbar bin. Und ich kenne auch Predigten, wo das dem Prediger nicht so gut gelungen ist, das explizit zu sagen, aber wo man an seiner Art gemerkt hat, dass er das erlebt hat. Und das ist auch schon toll. Also wenn, also da habe ich es erlebt. Ich habe gesagt, der spricht es nicht aus, was ich mir wünsche, aber er lebt mir vor, dass er Gnade erlebt hat und sich daran freut. Und das ist dann auch schon ganz toll.
Da gehe ich total mit. Das bedeutet aber, auch für die Predigt gilt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen.
Ja.
Wie das Johannes der Täufer über sich und Jesus sagt. Und das deutlich zu machen, ich bin auch in der Hinsicht nicht der Held, dass die Leute hinterher sagen, was ist das ein toller Prediger und wie schlau ist der und wie schön hat er geredet, sondern dass sie hinterher sagen, wie großartig ist Jesus. Das ist, glaube ich, tatsächlich etwas ganz Großes, wenn das gelingt. Ich hatte einen Konfirmator, der konnte nicht predigen. Der war eine Katastrophe. Wir waren 50 Jugendliche und er hat uns erfolgreich in den Schlaf gelangweilt. Aber dieser Prediger hat in der Konfirmationspredigt zum Abendmahl, wir haben damals noch vor der Konfirmation die Abendmahlsfeier gehabt, hat er einen Satz gesagt, den habe ich mein ganzes Leben nicht mehr vergessen. Er hat nämlich gesagt, wie ist das mit der Würdigkeit beim Abendmahl? Ich will euch jungen Leuten eines sagen, wenn ihr euch nicht würdig fühlt, dann seid ihr es. Dann seid ihr würdig. Mhm. Und das hat sich, ich war 14 und war noch nicht so nah am Glauben dran, aber bis heute kann ich diese Situation in mir in Erinnerung rufen und sie tröstet mich.
Was ich mich letztens mal gefragt habe, genau an der Stelle, also für mich heißt das auch in der Predigt auch Schwäche zeigen. Mhm. Ich muss nicht privat werden, aber ich kann persönlich zeigen, dass ich selber auch nicht alles hinbekomme, wenn ich der große Held bin. Ob das, also wo das seine Grenze hat. Ich hatte auch mal ein Gemeindeglied, das kam dann auf mich zu und sagte, oh, das war zu viel. Also ich habe mir schon fast Sorgen um dich gemacht. Du bist doch unser Gemeindeleiter. Und ich merkte, auf der einen Seite will ich auch nicht diese Erwartungen alle erfüllen nach dem großen Gemeindeleiter. Und da ist es auch ein heilsamer Bruch, wenn Predigt auch enttäuscht. Auf der anderen Seite gibt es ja auch so die Situation, wo man sich Sorgen macht um die Person, die da vorne steht. Also ich will zum Beispiel bei Beerdigung nie erleben, dass die Pastorin oder der Pastor, dass ich mir um die Sorgen machen muss, ob die das auch schaffen, sondern die müssen die Sicherheit ausstrahlen. Das ist ja auch so ein Spannungsverhältnis beim Predigen, mit Schwäche zeigen, sich selber auch als Sünder präsentieren. Wie gehen wir damit um?
Also ich brauchte dazu tatsächlich das Feedback meiner Frau, weil ich das selber manchmal nicht wirklich gut trennscharf hinkriegte. Und ich habe auch selber Predigten erlebt, wo ich beim Hören schon dachte, das will ich alles gar nicht von dir wissen. Mhm. Also ich will es nicht wissen.
Nee.
Ja, aber andererseits darf ich auch nicht unpersönlich irgendwie über die Dinge reden, als wenn mich das selber gar nicht beträfe. Und das ist eine ganz heikle Grenze. Mhm. Ich kann da auch gar keine Regel für geben. Ich würde nur auch sagen, das persönliche Ja, die Gemeinde weiß ja auch viel von mir. Und es wäre albern, wenn ich mich da als Held aufführe, der ich nicht bin. Aber andererseits gibt es etwas Intimes und das gehört nicht auf die Kanzel. Also der letzte Ehestreit und die tiefen Täler, durch die ich vielleicht seelisch irgendwann mal gegangen bin, da wäre ich vorsichtig.
Also ich finde es auch schwierig, hier so eine Faustregel aufzusetzen. Bei solchen Sachen wie Ehestreit und so. Also ich rede auch manchmal mit meiner Frau, ob ich Sachen erzählen darf. So. Also auch wenn man... Das ist ja überhaupt auch eine Frage. Es gibt ja Gespräche in der Gemeinde, die ich in der Woche geführt habe und die mich bewegen und die in die Predigt einfließen, wo ich sehr genau überlegen muss, aber erzähle ich jetzt auch, also benutze ich die Predigt, fühlt sich da vielleicht jemand vorgeführt, wenn ich sage, ich habe darüber über diese Frage nachgedacht und so. Also das muss man ja immer überlegen. Bei dem anderen würde ich sagen, also ich breche gerne die Erwartung, da vorne steht unser geistlicher Held, der uns zeigt, wie wir auch alle so werden. Und diese Erwartung gibt es manchmal. Und das, da finde ich, muss man ganz subversiv mit umgehen. Aber wenn sozusagen ich bei jemand das Gefühl habe, der zeigt mir jetzt so seine Schwäche so, dass ich das Gefühl habe, oh, jetzt muss ich der Held werden und ihn retten. Mhm. Dann ist was schiefgegangen. Aber wenn der von seinen Baustellen erzählt, in der Ehrlichkeit, aber in dem Hinweis, und zum Glück gibt es da jemand, bei dem ich gehalten bin, dann ist es ja was ganz anderes. Aber wie gesagt, wenn die Frage auf, wer ist der Held der Predigt, ist, das sind die Zuschauer, die jetzt, oder die Zuhörer, also Zuschauer, ist ein beispielsweise Wort, also die müssen jetzt hier eingreifen, und weil da einer so jammert und jetzt muss man dem da vorne helfen, dann ist ja auch nicht Jesus der Held der Predigt.
Man kann es ein bisschen vergleichen, ich war ja Krankenhausseelsorger und stand nun als Kinderkrankenhausseelsorger auch an Betten von sehr, sehr kranken Kindern. Mhm. Und für mich war es immer die genau gleiche Aufgabe, Mitgefühl zu zeigen und dann nicht wie so ein kalter Fisch zu stehen. Aber andererseits erwarten die Menschen zu Recht von mir, dass ich Halt gebe in der Situation. Sie sollen sich nicht auch noch um mich sorgen müssen, weil ich da in Tränen ausbreche und das kaum aushalte. Und aber andererseits eben auch nicht so ein distanzierter Experte bin, der da jetzt mit der Religionswahrheit kommt, sondern eben ein Begleiter im Glauben. Und das ist, glaube ich, bei der Predigt ein bisschen ähnlich. Und eine gute Erziehung kriegt man übrigens durch seine Kinder. Meine Kinder haben mich da sehr erzogen, indem sie mir gesagt haben, für jedes Beispiel, das du von uns in der Predigt bringst, kriegen wir 10 Euro. Das wurde teuer, und dann habe ich da ein bisschen mehr Zurückhaltung eingeübt.
Ja, das finde ich eine schöne Regelung. Ich weiß nicht, ob das inflationsbereinigt heute noch sogar
mehr. Meine Töchter werden begeistert. Erzähl mal mehr von uns.
Ja, ich versuche gerade zu verhindern, dass meine Enkelkinder das erfahren, weil das wird teuer. Wir haben 10 Enkel, das wird dann, geht dann echt ins Geld.
Okay, mal gucken, ob Podcast-Erwähnungen dann auch dazu zu zählen jetzt hier gerade. Eine Frage, die ich noch so spannend finde, ist, wie kann ich selber üben, eine Predigt zu hören? Wenn ich weiß, mein Modus ist bewerten. Und ich tippe, das ist nicht nur eine Pastorenkrankheit, sondern das geht auch vielen so, die sonntags in die Gemeinde kommen. Das ist eigentlich nur die Frage, ist die Predigt gut, ist die Predigt schlecht? Wie finde ich jenes? Wie kann ich es einüben, eine Predigt an mein Herz zu lassen? Wie kann ich es vielleicht auch einüben, eine Predigt an mein Herz zu lassen von jemandem, der mich vielleicht als Pfarrperson nicht in allem überzeugt? Also auch das, finde ich, ist ja eine Aufgabe. Also ich stelle mir vor, jemand kommt, hört uns gerade zu, und seit 3 Jahren gibt es die neue Pfarrerin, den neuen Pfarrer im Dorf, und man ist nicht in allem glücklich. Und es wäre trotzdem schade, wenn man in den Gottesdienst geht und eine Predigt nicht mehr an sein Herz lässt. Wie übe ich das ein?
Das ist eine sehr schwere Frage. Ich muss daran denken, dass in vergangenen Zeiten, ich glaube, dass es heute eher selten ist, es eine Art innere Vorbereitung auf den Gottesdienst gab. Unsere Gesangbücher haben noch so Passagen hinten drin, also da, wo die Lieder aufhören und wo die ganzen vielen Texte kommen, da gibt es auch einige Texte vor dem Gang zur Kirche.
Ja.
Und da soll man dann eben zu Hause schon mal zum Beispiel das Evangelium lesen oder den Predigttext und mit einem Gebet sich auf den Weg in den Gottesdienst vorbereiten. Und Manfred Seitz sagte dann immer, er hat es gar nicht gerne, wenn er vor dem Gottesdienst noch von diesen und jenen Nachbarn angesprochen wird, die dann so ein bisschen plaudern wollen, weil es ihm wichtig war, innerlich gesammelt dann auf diesen Gottesdienst zuzugehen. Und ich glaube, das müsste man tatsächlich wieder in Erinnerung rufen. Es gibt auch ein paar äußere Hilfen. Ich bin ein großer Fan davon, dass die Gemeinde Bibeln im Gottesdienst hat und mitlesen kann. Und ebenso, dass sich vielleicht doch mancher mal eine Notiz macht, was aufschreibt. Das garantiert alles nicht, dass der Heilige Geist mein Herz berührt, aber es ist doch ein bisschen stärkeres sich einrichten auf dieses Geschehen. Das ist ein wichtiger Zeitpunkt in der Woche, und ich will hoffen und darum bitten, dass irgendetwas aus Gottes Welt in mein Herz hineinkommt.
Ich habe gerade über diese Stille vor dem Gottesdienst auch letztens nochmal nachgedacht, weil das, ich finde, das hat so 2 Seiten. Bei uns wird es auch zunehmend lauter vor dem Gottesdienst, weil die Leute sich unterhalten. Und das ist auf der einen Seite, finde ich, auch was sehr Positives, weil das ja heißt, das sind Beziehungen. Wenn alle still sind, ist das auch ein Zeichen davon, da hat auch niemand was zu bereden. Ich habe mich gefragt, ob es auch irgendwie so Mittelwege gibt, zu sagen, die Leute kommen und die können auch gerne plaudern und sollen sich auch begrüßen und umarmen und was ihnen wichtig ist. Aber ob man irgendwie einüben kann, vielleicht die 5 Minuten vorher, wenn die Glocken anfangen, da sind wir gemeinsam ruhig und man hat noch mal so eine Zeit der inneren Sammlung. Also vielleicht gibt es da auch so Mittelwege.
Ja, man könnte sich auch verständigen. Bei uns ist also der Kirchraum Teil eines Gemeindezentrums. Wir haben also nur ein Gebäude. Man könnte auch mal anregen zu sagen, begrüßt euch, umarmt euch, quatscht und quasselt gerne. Aber wenn ihr dann in den Gottesdienstraum kommt, dann sammelt euch und sprecht ein Gebet und nehmt Platz.
Ich möchte das nochmal unterstreichen mit dem Notizbuch. Also mir hilft das sehr, mit so einem kleinen Tagebuch in Gottesdienste zu gehen. Und also oft schreibe ich so die Nuggets auf. Ich glaube, das hilft mir bei meiner inneren Erwartung auch. Ich merke jetzt, wenn wir darüber reden, das ist sozusagen unbewusst ein Teil meiner Vorbereitung. Erwarte ich was oder nicht? Ich muss gestehen, das ist jetzt aber wirklich ein Bekenntnis. Es gibt Andachten, da gehe ich ohne Erwartung rein, und das sind die Andachten beim Pastorenkonvent. Da habe ich nie Bock drauf. Das liegt aber nicht, das liegt überhaupt nicht an meinen Kollegen. Das liegt
daran, wir nicht
das
raus.
Das ist ein Pflichttermin. Ich muss dahin, das ist ein Pflichttermin, und dazu gehört am Anfang die Andacht. Und da fahre ich hin und denke, ja, ich muss dann und dann da sein und so. Da habe ich nie ein Notizbuch mit. Und das liegt aber an mir. Zu anderen Gottesdiensten gehe ich ja freiwillig. Ne, da bin ich nicht dienstverpflichtet, und da nehme ich mein Notizbuch mit. Und vielleicht sollte ich das bei den Pastorenkonventen auch mal machen und sagen, so Gott, jetzt hast du hier gerade eine Chance. Also allein dieses Notizbuch hilft mir für meine innere Ausrichtung, dass ich was erwarte, hier wird was für mich kommen.
Ich finde weiter noch alle Überlegungen sinnvoll, das Geschehen im Gottesdienst in die Woche zu verlängern. Also es ist ein bisschen ambivalent mit den Predigt-Nachgesprächen, weil die haben oft etwas sehr Steifes, und man will ja auch nicht unfreundlich sein, und wenn man es dann wird, ist es peinlich. Also das ist ein schwieriges Genre mit dem Predigt-Nachgespräch nach dem Gottesdienst. Aber wenn es in Gemeinden zum Beispiel Hauskreise gibt, habe ich eine große Sympathie dafür, immer wieder mal eine Reihe von Wochen über den Predigttext und über die gehörte Predigt in den Hauskreisen zu sprechen. Sodass das Predigtwort vom Wochenende nicht einfach dann vorbei ist, sondern nochmal von denen, die es gehört haben, miteinander beraten und besprochen wird.
Und mein Eindruck ist aber auch, wenn man als Pastor auch für Kritik oder auch für ambivalente Resonanz offen ist, dass dann auch mehr kommt. Also man auch, also wenn man einmal Leute auch ermutigt, auch sagen zu dürfen, dass wir heute nichts. So, ich hab eine Person aus unserer Gemeinde vor Augen, die fragt mich immer, und was heißt das jetzt praktisch für meinen Alltag? Und die habe ich dann immer schon noch am Schreibtisch im Ohr, dass die mir das ruft. Aber es ist auch gut, wenn die, wenn ich das nicht übergehe. Mhm. Wir gehen so langsam auf den Schluss unseres Podcasts zu. Und deswegen würde ich doch gerne am Ende noch mal so auf das Zentrum zusteuern. Woran erkenne ich eine gute Predigt noch mal neu? Was macht das aus, auch inhaltlich? Michael Herbst.
Ja, ich könnte es ganz schlicht sagen. Der Paulus schreibt mal an die Galater so eine kurze Sentenz. Da sagt er, ich möchte euch Christus vor Augen malen, und zwar den Gekreuzigten. Und ich glaube, dass das ein bisschen vielleicht ein bisschen unmodisch ist, aber ich würde doch sehr daran festhalten. Man kann, also das Provokante daran ist, dass ja vielfach der Wunsch zu hören ist, die Predigt möge lebensnah sein, auch im Sinne von lebensbehilflich, lebensberatend, konkrete Tipps für die Gestaltung des Alltags. Und ich will das auch gar nicht irgendwie lächerlich machen. Nur gibt's manchmal dann so die Überschreitung des Sinnvollen hin zu sowas wie einer Moralpredigt oder eine Lebensverbesserungs- und Lebensperfektionierungsrede. So wie bei den ollen Griechen in der Stoa. Und da finde ich es gefährlich, weil was wir als Christen, glaube ich, wissen, ist, dass wir vor allen Dingen brauchen, dass uns jemand sagt, dein Leben ist vor Gott trotz allem gehalten und mit Gnade erfüllt, und mach weiter und du darfst wieder auf die Beine kommen, es wird gut. Also dieser Zuspruch von Gnade, dieser Zuspruch des gekreuzigten und auferstandenen Christus, des wiederkommenden Herrn, der alles neu macht, das brauchen wir als allererstes. Über die Dinge, wie wir unser Leben perfektionieren können, reden andere auch schon genug.
Und wie ist das, also ich stimme dem zu, stell mir aber auch immer die Frage jetzt, wie ist es mit den Dingen des Glaubens oder des Glaubensvollzuges? Also Ich glaube, dass man zum Beispiel beten nicht durch ein Buch lernt, sondern durch, dass man es tut. Also dadurch ist der Gottesdienst auch eine Gebetsschule. Aber gleichzeitig, wie viel Raum kann es in einer Predigt haben, übers Gebet zu sprechen und da auch hilfreiche Tipps zu geben? Ich habe Kantate habe ich übers Singen und habe versucht zu sagen, was sozusagen das Spezifische am christlichen Singen ist, was es vielleicht nochmal unterscheidet von anderen vielen guten Gründen, die es auch gibt zu singen. Aber das ist für mich selber immer auch noch was, wo ich ja mit ringe und hin und her gucke.
Ja, das würde ich tatsächlich auf einem anderen Ticket sehen, ja. Weil das die Einübung in die Grundvollzüge des Glaubens ist. Und das ist nicht so, ich habe so eher jetzt Predigten vor Augen gehabt, die das tun, was eben die Lebensberater auch tun.
Ja.
Also wie kriege ich meinen Beruf auf die Kette und warum ist das so schwierig mit meiner Frau oder mit meinem Mann? Und ich sage gar nicht, dass das nicht vorkommen darf, aber ich sehe so ein Gefälle zur Selbstperfektionierung. Über Gebet zu sprechen, über das Singen zu sprechen, über die Beichte zu sprechen, finde ich absolut sinnvoll, weil wir nicht davon ausgehen können, dass Menschen, die im Gottesdienst sitzen, das alles wissen und sagen, jetzt langweilt er mich. Übrigens beim Gebet, mein Kollege Martin Nicol war der Auffassung, der ganze Gottesdienst möge ein Weg ins Gebet sein. Und die Predigt ist ein Teil dieser Hinführung der ganzen Gemeinde ins Gebet. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee, wie man den Gottesdienst verstehen kann. Da spielt dann die Predigt tatsächlich eine entsprechende Rolle.
Es ist so ein reiches Thema. Wir haben uns so viel vorgenommen heute zur Frage, wie kann man eine Predigt hören. Ein bisschen was haben wir geschafft. Ich hoffe, das hat euch, die ihr zuhört, an der einen oder anderen Stelle auch weiter geholfen. Und es ist getragen, all diese Überlegungen von Überzeugung. Ihr könnt auch eine Predigt hören und ihr könnt auch grundsätzlich beurteilen, was eine gute Predigt ist. Jesus hat mal gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ihr seid mündige Schafe, die Stimme ihres Hirten wiedererkennen. Und was das bedeutet, lebendiges, mündiges Christsein ist das Stichwort. Darum geht es in 2 Wochen bei den Tischgesprächen mit Michael Herbst. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.